got a lot going on, kid.
Oh, what, my last name? That's the reason I got a decent job. That's the reason why people deal with me in the first place. Now I start to get a little ahead. I start to get a little something for myself. And this happens. Now I'm asking you as a favor not to go through with this, okay? This is only gonna end up bad for you, and it's gonna end up bad for me.
Herzlich willkommen, liebe Filmsündis, und ich hoffe nicht, dass das wirklich so schlecht rauskommt für uns, was wir jetzt hier geplant haben. Hast du erkannt, was für ein Film das war?
Ich habe es probiert zu verraten. Ja, kein Blassen. Ist es Kiss Kiss Bang Bang?
Nein, es ist ein Ausschnitt aus Rocky Balboa.
Ah!
Wo der Rocky seinen Sohn wieder mal trifft und sein Sohn ihm eben den Vorwurf macht, ja, es hat echt nichts gegeben, außer die Namen, die mich die ganze Zeit begleitet hat. Und wir wissen doch beide, das kommt dann am Schluss irgendwie schlecht raus. Mhm. Und das passt ja irgendwie, weil ich ja die Namen auch mit auf den Weg bekommen. Und darum herzlich willkommen, lieber Vater Frick. Nein, aber schlecht rauskommen tut es sicher nicht. Aber es ist ja auf deinem Mist gewachsen, die Podcast-Folge, die wir heute machen. Du hast mir nach der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, beziehungsweise dein Adventskalender-Türchen dann zumal im Dezember, hast du gesagt, du, wie wäre es eigentlich, wenn wir mal etwas über Filme würden machen, die ihn geprägt haben? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
Einfach auf der Suche nach gutem Motto für Filmsünder. Und ist ja so, danach liest man ein Buch und das dreht einem das ganze Leben um. Also gibt dir ein völlig neues Weltbild, wie das du vorher hast gehabt. Und bei Filmen kann das genauso sein. Weil es ja einige Filme gegeben, die einem ja dann wirklich beeinflusst haben. Mhm.
Und also ich muss ehrlich sagen, für mich, also denke ich, ja, das ist ein super cooles Thema. Also denke ich, ja, das schüttelst du so aus dem Ärmel. Aber ich habe gemerkt, bei Vorbereitung, es ist gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Ist dir ähnlich gegangen?
Ja, in dem Sinn schon. Ja, ich habe mich da schon erinnern, was da wirklich so gewisse Relevanz hat gehabt, tatsächlich. Aber so eine Prägung ist etwas, wo du praktisch nachher nie mehr los wirst, so wie ein Tattoo oder so. Wo, wenn du das mal drin hast, dann bleibt das und ist dann auch schwierig, wieder wegzubringen. Mhm. Also etwas, was dich dann auf dem weiteren Lebensweg einfach begleitet, weil es dich geprägt hat.
Und das sind also Filme, die dir auch in der Alltagssituation immer wieder so in Erinnerung rufst oder die dich wirklich so begleiten, permanent.
Ja, wo einfach mitschwingen, ja.
Ich finde es auch wirklich spannend, so das Wort prägen, oder? Das kann man ja auf verschiedene Arten auslegen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie wir dann, wenn wir über unsere Filme reden, wie das sich das prägt hat oder ausprägt hat in unserer persönlichen Wahrnehmung und wo das uns genau begegnet, auch im Alltag. Wir haben ja uns jetzt auf 5 Filme beschränkt. Weil, das passt ja zum 5er Olymp, den wir früher auch bei den Spätsündern gemacht haben, von dem her. Aber ist jetzt für dich das schwierig gewesen, auf 5 runterzubrechen?
Nein, in dem Sinn nicht. Weil das macht es dann auch ein bisschen einfacher. Weil sonst wird es ja endlos. Und eben auch zuhörergerecht, dass es nicht allzu ausufernd wird. Mhm.
Ja, ich bin gespannt, ich freue mich auf jeden Fall und der würde ja gar nicht lange Vorgeplänkel machen, sondern gleich einsteigen mit unserem 5er Olymp über unsere oder die Filme, die uns am meisten haben geprägt.
Alright, on the set.
Camera speed.
Sound production, take one.
Action! Und jetzt ist es wieder einmal Zeit für den 5er Olymp hier in diesem Podcast. Viel Spass.
Hallo. Top 5 Filme, die uns geprägt haben. Und da müssen wir jetzt natürlich unser Running Gag halt noch aufrechterhalten, was es ja immer gibt oder immer gibt im Spätsünder Podcast. Es gibt nicht nur Top 5, sondern wir haben sogar noch Honorable Mentions. Mhm. Und ich würde sagen, soll ich jetzt gerade anfangen? Ja, für jeden Film, den ich mitgebracht habe, habe ich noch so ein kleines Ausschnittchen und mich würde es interessieren, ob du herausfindest, um welche Filme das geht. Und es gibt einen Film, wo viele erwarten vielleicht, dass ich meine Top 5 hätte genommen, dass mich diese Filmreihe so geprägt hat. Aber ich habe gefunden, ich nehme es jetzt in die Honorable Mention. Aber es gibt einen Film, wo ich mich an dieser Filmreihe immer zurückerinnere, und das war, wie alt bin ich denn gewesen? Ich weiss nicht, irgendwie 2- oder 3-jährig. Du hast Besuch gehabt, ein Kollege war zu Besuch gewesen, und dann ist im Fernsehen so einen Film gelaufen. Und da kann ich mich noch an eine Szene erinnern, die da am Anfang läuft. Und das ist aus diesem Film hier.
Bond hits an all-time high. Roger Moore is Ian Fleming's James Bond 007 in Octopussy.
Da würde jetzt wahrscheinlich niemand drauf kommen, ich als Bond-Fan ausgerechnet Octopussy, aber das ist tatsächlich der Bond-Film, wo so wie das Ganze ein bisschen losgetreten hat. Dass ich mal so als Jungspund echt die eine Szene am Anfang gesehen mit dem Klonmast, ich noch erinnere, wo dort am Anfang verfolgt wird von irgendwelchen zwei Messerwerfern.
Ja,
und das ist die erste Szene, die ich in Verbindung bringe mit James Bond. Und wir haben James Bond, wissen wir ja, das hat mich abgeprägt, vor allem filmisch. Und ist ja immer noch eine von meinen absoluten Lieblingsfilmreihen. Und ja, das ist echt der Octopussy. Und darum habe ich den jetzt als Honorable Mention mitgenommen.
Und was war dann das Prägende für dein Leben, also für deine Weltsicht?
Also die Weltsicht hat es ja nicht gross beeinflusst, aber ich meine, James Bond war ja für mich prägend, gewesen, was die Filme angeht.
Aha, einfach die Art von Filmen, ja. Gerne zu haben.
Ja.
Aha, okay.
Ja. Und das, ich finde auch, es muss ja nicht nur, sag jetzt mal, auf das Leben selber eine Auswirkung haben, sondern halt auch, wie man so an Filme hergeht. Und James Bond ist bei mir halt einfach das Erste, wo ich glaube, sie in Verbindung bringe mit Filmen. Irgendwie. Wenn jemand das Wort Film sagt, kommt mir irgendwie als Erstes James Bond in Sinn. Und das ist so, halt auch, wenn ich zurückdenke, das Erste, wo ich mich mal daran erinnere.
Ja, das ist noch witzig, so als früheste Kindheit. Ja. Weil für die meisten ist das irgendwie Pippi Langstrumpf oder so Zeug oder Trickfilmli.
Ja. Gut, es kann ja sein, dass das bei mir vorher noch weg war. Das habe ich auch einfach kategorisch ausgeblendet.
Aber,
Und es hat noch andere Bond-Filme gegeben, die mich geprägt haben. Ich habe hier auch schon über Casino Royale geredet, zum Beispiel. Den haben wir ja dann zusammen im Kino gesehen, 2006. Das musst du dich noch erinnern?
Das Original
oder? Nein, der mit Daniel Craig, der erste. Ja. Und da bin ich ja überhaupt nicht Fan gewesen zuerst, weil der halt so völlig irgendwie in einer anderen Art und Weise ist dahergekommen, wie man das sonst so von Bond-Filmen sich gewöhnt ist. Gewesen. Und er mit der Zeit ist er bei mir so gewachsen und auch so die Szene, dass sich der Bond verliebt und Zeug und Sachen und sie ihn am Schluss verarscht, das hat mich so auch noch so ein bisschen geprägt, muss ich sagen. Weil er am Schluss, siehst du, wie er dort so hadert mit sich selber und irgendwie merkt, Scheiße, jetzt bin ich auf die Tante reingefallen und sie hat mich verarscht. Und am Schluss dann gleich wieder aufsteht und sagt, weißt du, komm, leck mir am Arsch, mein Name ist Bond, James Bond. Und das hat mich hingegen wieder ein bisschen geprägt, muss ich sagen. Ich so, an diese Szene, wenn ich wieder mal irgendwie so Liebeskummer habe, schaue ich meistens den Schluss von Casino Royale und er inspiriert mich das selber wieder so, hey, weißt, ist eigentlich egal, was für Scheiße erlebt hast, wer dich wieder verarscht hat und so. Am Schluss bist du gleich immer noch der, der du bist. Vielleicht interpretiere ich dort ein bisschen zu viel in diesen Schluss rein, aber das ist das, was mir noch so ein bisschen zwischendurch ein bisschen Halt hat gegeben.
Ja, das Witzige an diesem Film war ja noch, dass er gewisse Muster hat gebrochen. So proaktiv. Eben zum Beispiel da immer sein Trinkritual.
Ja.
Und dann, jeder erwartet ihn geschüttelt, gerührt, oder? Und der Barkeeper weiss, James Bond, und fragt dann, und er, scheißegal, weil er gerade schlecht drauf ist. Und da, und dann auch eben das mit dem, er darf sich ja nicht verlieben und so. Und wobei, das hat ja eigentlich schon mal, geheiratet.
Ja, darum eigentlich, also von mir aus gesehen, wirklich immer noch. Also, ja,
und dass er eben auch etwa mal die Fassung verliert, eben so quasi wie so menschlich wird, oder mit einmal extrem schlecht gelohnt ist.
Jetzt darf auch James Bond zu
spielen. Aber so privat persönlich.
Ja, aber wie gesagt, eigentlich ist ja die Honorable Mention Octopussy, weil ich meine Leidenschaft für James Bond so ein bisschen losgetreten hat, beziehungsweise so ein bisschen die erste Erinnerung ist an das Ganze. Und du hast ja mir auch gesagt, du hast noch ein paar Honorable Mentions parat. Filme, die jetzt im FIFA Olymp nicht vorkommen, aber die gleich noch so Erwähnung verdient haben.
Ja, ich habe jetzt mal einen ganz stark. Das ist ja Space Odyssey.
Dave, do you mind if I ask you a personal question?
No, not at all.
I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission.
How do you mean?
Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind.
Open the pod bay doors, please, Hal.
Der hat mich insofern schon auch geprägt, so in der Sicht auf die Sachen zu schauen. Aber das Verrückte war eben, das ist eigentlich, Das ist ja der Film, den ich eigentlich am meisten habe gesehen in meinem ganzen Leben. Immer wenn der auf Grossleinwand ist, kam im Kino oder Reprise oder so, bin ich den schauen und irgendwann, glaub, nach dem 30., 31. Mal habe ich, aufgehört zu zählen. Und ich weiss noch, wo ich den zuerst mal gesehen habe. Ich habe das geschaut, bin völlig baff und überwältigt gewesen, aber keine Ahnung hatte wirklich, um was es da... Also da war so viel Impact drin, gewesen, ich bin gar nicht nachgekommen, was der Film eigentlich so sagen wollte. Und das hat mich dann eben lustig gemacht und dann gesagt, jetzt, ich schaue den Film einfach immer wieder, bis ich dahinter steige, was da alles möchte erzählt werden.
Und bist mittlerweile dahinter gestiegen, was alles erzählt
wird? Ja, schon. Also hinter einige Sachen kommt man. Also der regt ja extrem an, zum selber weiterdenken.
Mhm. Direkt dran. Und vielleicht regt jetzt auch noch etwas auf, wenn ich das sage. Ich habe Space Odyssey im Fall immer noch nicht gesehen. Und das ist genau ein Grund, warum. Weil es gäbe ja Möglichkeiten, den Film zu schauen. Aber es ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Ich warte darauf, dass sie den wieder mal irgendwo in ein Kino bringen, ja, dass ich den mal auf Grossleinwand schauen kann. Weil das ist jetzt einer, den ich wirklich nicht echt daheim auf dem niedrigen Fernsehbildschirm schauen will, mit dieser niedrigen Soundqualität, sondern wirklich mal so im Kino auf mich wirken will.
Ja, ich habe es einmal mal gemacht aus lauter Blöde und habe nach ein paar Minuten müssen abstellen. Es geht nicht, der geht wirklich nur auf Grossleinwand. Alles andere wäre ein Sakrileg.
Ja.
Es gibt auch noch andere Filme, die wirklich nur so funktionieren, wo man nicht auf dem Fernseher schauen kann.
Hast du den in dem Fall gar nie gesehen, so auf kleine Leinwand, kann man ja nicht sagen, aber so Fernsehbildschirme so im Gang?
Nein.
Nee.
Nein.
Dafür über 30 Mal im Kino.
Also ich weiß jetzt nicht, es ist vielleicht schon 40 oder 50 Mal gewesen.
Also der ist über 30 aufgehört
zu zählen. Und ich plane darauf, dass der wieder mal kommt.
Dann gehen wir dort zusammen, ist gut.
Ja, irgendwo Open Air oder Festival oder Reprise. Ja.
Das ist gut, das nehmen wir uns als Ziel. Die entscheidende Frage ist jetzt aber, wenn das Thema ist Filme, die uns prägt haben, in welcher Hinsicht hat der Film dich geprägt? Also Kubrick, weiss ich ja, ist bei dir sowieso so ein Favorit, was Regisseuren angeht. Warum jetzt der Film und vor allem, warum nur als Honorable Mention?
Der hat jetzt nicht gerade... Also von dem Moment an, wo ich den gesehen habe, ist mein Weltbild gerade verschoben. Ich habe schon so Ansichten, die dort vorkommen, habe ich vorher schon ein bisschen gehabt, so ein bisschen verrückt, auch verrückte Sachen können zu denken oder was ein bisschen darüber ausgeht, über das Alltägliche, das einfach Erklärbare. Prägend war einfach, einfach können schwelgen und gar nicht viel zu viel denken dabei, sondern den Film einfach wirklich reinzugen, konsumieren, wie man sagt, und geniessen. Und immer wieder.
Das ist nicht
auch wenn man ihn schon kennt, er funktioniert immer wieder.
Weil ganz viel ja sagen, oder was ich gehört habe, er ist schon nicht so einfach zugänglich. Also so einer, der mich so heranhockt und so, die Deutschen sagen ja auch so, ja, easy weggucken. Das ist, glaube ich, bei dem ja eigentlich nicht so. Also, das ist ja schon einer, der dich noch so ein bisschen beansprucht.
Habe genau das Gefühl, ist es,
oder Eindruck,
auch wenn Fragen offen bleiben, das ist genau das Geile. Immer wieder schauen, auch wenn es 17 Mal immer noch nicht checkst oder einzelne Sequenzen oder Thematiken, bis es von allein kommt. Plötzlich macht es den Klick.
Und wo begegnet dir jetzt der Film in deinem Alltag zwischendurch wieder, wenn du so denkst, das ist echt so Space Odyssey irgendwie.
Ja, das hat auch ein bisschen... Also was es ist so ein bisschen die Abscheu zu KI, die dort schon aufgekommen ist. Das Misstrauen gegenüber dem ganzen Computerzeug. Und der Ewigkeitsaspekt. Dass eigentlich das Leben ewig ist und immer wieder kommt und geht. Mal an dem Ort, mal an diesem. Und eben so in einer von der Schlusssequenzen, wie er sich selber wieder sieht, in verschiedenen Alter, also gleichzeitig quasi vorhanden ist, in verschiedenen Zeiten. Und das sind alles so gute Inspirationen, um über tiefschlürfende Sachen nachzudenken. Existenzieller Natur.
Boah, wir sind fangen bei den Honorable Mentions und es geht schon recht einfach. Ich habe richtig Freude an dieser ganzen Geschichte. Hast du noch etwas zu diesem Film zu sagen oder wollen wir jetzt wirklich mit den Top 5 einsteigen?
Jetzt machen wir mal.
Also, kommt mit den Top 5 an. Ja. Ich weiss nicht, ob es bei mir so tiefgründig wird wie bei dir, aber das sehen wir jetzt gut. Und ich frage mich auch, ob es da Überschneidungspunkte gibt überhaupt in dieser Top 5 Liste. Was ich aber schon vorher wegnehmen, zwei von diesen 5 Plätzen, die haben indirekt auch mit dir zu tun, weil ich wegen dir die Filme überhaupt habe gesehen. Und da gehört auch mein Platz 5 dazu. Ich fange nämlich jetzt an, weil ich möchte gerne mit dir mit dem Platz 1 aufhören. Und darum fange ich jetzt an mit meinem Platz 5. Es ist nicht mehr Wunder, du erkennst auch schon von Anfang an, was es ist.
Who says vampires are no laughing matter? They certainly are.
Du schaust ein bisschen Fragen in der Gegend. So für Musik und so. Erkennst du es nicht?
Polanski.
Ja. Tanz der Vampire. Ich glaube, ja, das ist natürlich jetzt auch so etwas, wo man müsste sagen, hä, was? Das ist jetzt ein Film, den du bringst in den 5 Filmen, die am meisten geprägt haben. Ich muss wirklich sagen, der hat mich sehr geprägt. Ich habe das vor einem Jahr schon erzählt, als ich über die Scream-Reihe hier geredet habe. Und Tanz der Vampire ist so für mich das, was los retten hat, ja, für meine Horrorleidenschaft. Und das ist ja eigentlich per se ja nicht wirklich ein Horrorfilm. Aber wenn ich den zuerst mal gesehen bin, ich glaube auch viel zu jung gewesen und ich hatte wirklich Schiss vor diesem Film. Weil er ist echt zum Teil auch recht gruselig inszeniert, auch die Musik und so. Und der Graf Krolok, wo er da vom Dachfenster rein die Tante da, ja, also Sharon Tate, die ihr Badwanne überfällt. Hey, nein, das war für mich pur Horror gewesen. Und ich habe den am Anfang gehasst, den Film, echt, und der hat mir Albträume beschert, aber dann gleichwohl irgendwie, dort ist dann irgendwann so wie die Freude am Horrorfilm irgendwie entstanden. Und darum hat er mich jetzt vielleicht nicht geprägt, was mein Leben, sag jetzt mal so das Alltagsleben angeht, aber so meine Filmhistorie recht beeinflusst. Durch das, dass ich muss sagen, wenn ich müsste, einen Grund nennen, warum ich gerne Horrorfilme habe, der ist es, glaube ich, Tanz der Vampire, der dort mich irgendwie an das hergeführt hat, lustigerweise.
Ja, das ist noch witzig. Ja. Ich habe den erst später gesehen. Also älter als du.
Ja, das nehme ich an. Also ich hoffe es.
Ich war ja Horrorfan in meiner Lebtung schon. Und dort ist eben der witzige Spagat, den der Polanski hat geschafft. Eigentlich als Komödie angelegt, aber dann gleich in diesen Momenten, was dann gruselig ist, echt gruselig. Mhm. Und zwar eben mit diesen Bildern, mit diesen Gesichtsausdrücken. Boah, das ist schon noch. Und weil ich denke, eben, wenn ich jetzt als kleiner Bub schon hätte geschaut, dann wäre es mir wahrscheinlich auch gleich gegangen. Dann hätte ich wahrscheinlich Komödie viel weniger wahrgenommen. Und dieses wäre stärker im Vordergrund gewesen, weil der hat wirklich der erschreckende Momente drin.
Ja, und die ganze Atmosphäre, also schon mal, wie sie dort durch die Schneelandschaft fahren, auf dieser Kutsche in der Nacht und dann siehst die Wölfe kommen und alles. Ja. Und das ist halt auch, weil wir früher sind wir ja auch noch viel gelaufen in die Ferien und dort hat es ja auch so, wenn alles verschneit ist, so ein bisschen ähnliche Atmosphäre gehabt. Das hat mich dann noch immer so an den Film zurückerinnert und darum hat er mich wirklich einfach geprägt. Das ist recht lustig, ja. Viel mehr muss man, glaube ich, zu diesem Film gar nicht sagen. Den könnt ihr mich gerne mal reinziehen, würde ich meinen. Mittlerweile sehe ich noch ein bisschen aus einem anderen Gesichtspunkt, aber so der Start, den ich mit dem Film hatte, der schwingt immer noch so ein bisschen mit. Also, ich kann zwar mittlerweile darüber lachen, aber ich merke gleich noch diese Szene, wenn ich schaue, warum das mir das als Kind so irgendwie hat verstört, würde ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie hat das Grusel irgendwie gelernt. Mhm. Dann kommen wir doch zu deinem Platz 5.
Ja, der Film, der mich das Grusel hat gelernt.
Was?
Gelernt. Ui. Ja, und das ist eben von wegen Prägungen, die findet ja meistens findet die ja eben früh statt, sagt man ja, eben in der Prägephase vom menschlichen Wesen in jungen Jahren. Und das ist für mich die Wendeltreppe.
Du musst von hier weg. Verlass dieses Haus. Warte nicht auf Dr. Perry. Warte auf niemanden. Warum tust du nicht, was ich dir sage? Warum hörst du nicht auf mich? Warum hört hier niemand auf mich?
Vom Robert Siodmak. Film aus 1945 und ich bin ja bei den Großeltern aufgewachsen und hatte da mein Zimmer gehabt und der günstige Umstand, dass die abends am Abend Oma und Opa haben Fernsehen geschaut, in der Stube rein, und dann sie haben aber die Tür offen gehabt und ich habe dann von meinem Zimmer aus Türenspältchen können auftun und dann durch die Spältchen durchgucken und die Filme mitschauen. Zwischendrin haben sie es abends gemerkt. Dann habe ich mich wieder ins Bett geschickt. Dann bin ich 5 Minuten dort gelegen und dann habe ich wieder weiter Filme geschaut. Aber bei ganz schrecklichen Filmen haben sie tatsächlich etwa mal die Tür zugetan. Aber ich habe viele Filme schon gesehen, eben so im Vorschulalter. Und einmal ist eben da die Wendeltreppe gelaufen. Und das ist der erste Film, also, wo ich das erste Mal so richtig den Grusel verspürt habe. Und da geht es darum, ein Serienmörder, der hat es abgesehen auf behinderte Frauen, weil er die als minderwertig hat angeschaut und das Gefühl hatte, die müssen aus der Welt räumen. Und, aber was eben dann so prägend ist, dass sie eben auch wieder so einzelne Szenen, einzelne Bilder, eben vor allem der Keller, dunkler Keller und ein bisschen verwinkelt und schlecht beleuchtet, also im Film natürlich nicht, aber und dann immer, wenn der Mörder kurz vor dem Mord ist gestanden, hat man so ein Auge gesehen. Ein böses Auge. Das ist einem durch Mach und Bein. Einfach der schreckliche Ausdruck von dem Blick. Und dann, ja, dann hat es mich eben gerudelt und irgendwie ist das ja ein komisches Gefühl. Andererseits kann es einem dann wirklich auch irgendwie dann dazu bringen, dass man sich fürchtet, in den Keller zu gehen, allein und. Und dann habe ich mich als kleiner Bub, als kleiner Mensch schon entschieden, nein, gegen das will ich angehen. Ich will tapfer und mutig sein und keine Angst haben an Orten, wo es dunkel und unheimlich ist, nur weil irgendwie, ja, weil etwas könnte. Und lustig, also in dem Film wird ja dann auch viel verbal wird's vorbereitet, es wird ja viel geredet von dem Mörder und so. Und zu dieser Zeit ist tatsächlich ein paar also Kilometer, 2 Tramstationen weiter in Duisburg-Lahr, hat sich dort ein Mörder umgetrieben, der kleine Bubli hat gemetzelt. Und teilweise auch gegessen, der Kannibale von Duisburg.
Ja, ja, die Geschichte.
Und das ist da noch, und da hat auch alle Welt darüber geredet. Und eben, man sagt ja auch, pass auf, wenn du allein bist, fremde Leute, ja, nie ins Auto steigen oder etwas annehmen oder mitgehen und so. Und das ist auch immer so eben die Geschichten, die man hört. Und dann verbindet man das und meint man, ja, eben, wir haben ja so einen Keller gehabt und jemand, der steht runter müssen, gehen, Kartoffeln holen oder Kohle. Wir haben hier noch mit Kohle. Kohlenofen in der Küche ist gekocht worden. Und der Großvater, der hat sein Werkstättchen dort unten gehabt. Und ein Ausgang in den Garten raus ist auch durch den Keller gegangen, durch die Wäschküche. Und dann bist du dort runter und steigen ab, hast mal Licht gemacht, das Licht hat kaum Helligkeit erzeugt und dann hat man sich einfach dann zusammengenommen und ist dort aber ganz tapfer und hat nichts dergleichen da, oder? Und dann auch gleichzeitig, ja, ich wollte noch mehr aushalten und darum auch dann alle Gruselfilme schauen und abgerührt werden und sich von nichts fürchten. Das war irgendwie so die Prägung gewesen, keine Angst wollen zu haben und sich von nichts mehr. Weißt du, wie der Kerl aus dem Märchen, der weder Tod und Teufel fürchtet. Einer, der rauszog.
Das ist schön, weil ich merke nämlich gerade, dass das auch sehr auf deine Erziehung so ein bisschen abgefärbt hat. Weil du ja auch immer gesagt hast, du oder uns probiert hast beizubringen, habt einfach keine Angst vor irgendetwas. Genau. Und der Ursprung ist aus dem Film die Wendeltreppe. Eigentlich,
das wenn man es so abbricht. Das hat wirklich den Anstoss gegeben. Ganz früh eben. Keine irrationale Angst zu haben für das Leben. Weil das schränkt einem ja dermassen ein.
Also mir hat das auf jeden Fall auch geprägt, obwohl ich den Film gar nicht gesehen habe. Jetzt muss ich den auch mal nachholen, damit ich weiss, wo das der Ursprung ist von dem Ganzen. Und vielleicht schaue ich den auch irgendwie so aus einem Zimmer raus mit der Tür so ein Spältchen offen, so, dass ich das Feeling wie du.
Ah nein, dann kann ich erleben. Ich habe jetzt noch 2-mal geschaut, jetzt im Hinblick hier auf das Interview.
Und Potz.
Ja, und es ist ein schöner Film, also gut gemacht, aber mit Regen, mit Donner, mit Licht und Schatten und eben gruselige Bilder und auch witzige Figuren.
Wie steht das jetzt, wenn ist das so wie bei mir, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich «Tanz der Vampir» wieder schaue, klar, ich schaue nichts anderes als früher, merke aber gleich noch, was dann mit mir ist abgegangen, dass so die alten Impressionen wieder vorkommen, ist das bei dir bei der Wendeltreppe auch so gewesen, dass du dich wieder so ein bisschen das, in den kleinen Bub zurückversetzt fühlst, der dann zumal den Film viel zu jung gesehen hat und den so, oder so geprägt hat?
Nein, das ist nicht möglich nach all dieser Zeit. Aber ich habe gemerkt, ja, ich weiss, was es war, es ist das Kaiben auch gewesen. Das ist mir eingefahren. Ja, das starke Bild, ja, das kann ich wirklich erschüttern, ja.
Ja, und mit diesem Bild gehen wir doch weiter, würde ich sagen.
Zum nächsten.
Zum nächsten Platz. Platz Nummer 4 bei mir. Ich glaube, der Rat ist relativ schnell, weil das ist auch einer, wie ich vorhin schon gesagt habe, wo du mir auch nachgelegt hast. Beziehungsweise, da bin ich mal, glaube nach dem Karate oder so heimgekommen, am Freitagabend. Du hast dann gefunden, so, jetzt schaust du den Film, hast den rein da, bist dann irgendwie ab ins Atelier. Ah. Und ich habe dann den Film allein geschaut und der hat mich wirklich weggeblasen.
Freeze! This is the police. Drop your weapons and place your hands above your heads.
On Saturday, six members of the gang known as Street Thunder were ambushed by the police. On Sunday,
Cholo.
The warlords of Street Thunder swore a blood oath to avenge their dead. For the gang called Street Thunder, it is a day of vengeance. It's war in the streets.
Jesus, come on, I'll give you my money, just don't hurt me, please.
Ja, wir haben eigentlich schon ausgiebig über den Film geredet, unserer John Carpenter folgt. Ich könnte euch gerne auch noch reinziehen, falls ihr die noch nicht gehört habt. Es war schon eine wunderbare Freude gewesen, mit dir dann über die Filme, oder die Filme von John Carpenter zu reden. Und Assault und Precinct 13 ist definitiv einer von den Filmen, der mich geprägt hat. Jetzt vielleicht nicht, das ist auch mehr so etwas, wie ich Filme schaue. Das hat mich dann, oder wie ich heute an Filme hergehe, ich glaube, es hat mich den schon recht geprägt, weil der immer so ein bisschen mitschwingt. Und das von mir aus gesehen, einfach, das ist für mich einfach ein Film, wie ich mir einen Film vorstelle. Mhm. So von A bis Z. Dann die berühmte Szene, wo sie dort auf die Polizeistation schiessen, die Gang von aussen, wo dir ja ewig vorkommt, wo aber im Endeffekt am Schluss merkst du, nicht, so lange ist die Szene gar nicht gegangen. Aber das ist so, ich bin dort vor diesem Bildschirm gehockt, so, boah, geil, das ist ja huere krass. Geil. Und das würde ich sagen, ist jetzt einer von den, echt, wirklich von einer von den Filmen, wo ich viele andere Filme damit vergleiche. Weil es für mich als Standard gilt, für einen geilen, gut erzählten, spannenden, inszenierten Film.
Ja, das ist schön, dass jetzt du den nochmal bringst, den Film. Ja, weil das scheint das wirklich eine tolle Empfehlung zu sein von mir. Und wenn ich, da kann ich jetzt gar noch mal ganz schnell als Vorderen nachknüpfen. Die coole Tante, die Lori Zimmer. Die eben in dieser brandgefährlichen Situation so einfach immer ruhig bleibt und keine Angst hat. Die hat wahrscheinlich die Wendeltreppe auch gesehen und die gleiche Entscheidung getroffen wie ich, kühlen Kopf zu bewahren in gefährlichen Situationen.
Also das, irgendwie kann man dort schon einen Zusammenhang herstellen mit diesen beiden Filmen. Auch der spielt ja mit dem so Angst haben vor dem, wo irgendwie auf einem zukommt, wo man nicht kann beeinflussen und irgendwie ausgeliefert ist. Und gleich sind sie dann die, die sich dagegen wehren und am Schluss dort cool aus dem Keller rauslaufen. Und finden, ja, mal, wir haben jetzt denen Paroli bietet und haben es nicht lange kriegen von diesen Schafsäckeln, die da daherkommen. Ja,
du bist gewappnet.
Ja. Ja, und darum echt ein grosses Herz an diesen Film und an John Carpenter, wo wir ja, wie gesagt, schon recht ausgiebig besprochen haben und hat auch Assault bei mir Platz Nummer 4 von meinen prägendsten Filmerlebnissen und auch einen, den ich immer wieder gerne schaue. Und auch wieder wie vorher bei «Tanz der Vampire», jedes Mal, wenn ich den schaue, erlebe ich ihn wieder ein bisschen anders, aber merke wieder oder spüre mich selber wieder in dem Alter, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, so wie der auf mich gewirkt hat. Und der hat sich bis heute nicht irgendwie an dem Einfluss oder dem Prägenden verloren.
Ja, finde ich auch für mich ein Klassiker, könnte man sagen, einer von diesen Filmen, wo man einfach immer wieder schauen kann, wo sich nie abnetzt, wo einfach für sich steht, ein Kunstwerk.
Was ist dein Platz 4?
Ah, du zählst ja hinter sie.
Ja,
ich zähle von unten nach oben.
Und also, du hast mit Mais angefangen vorhin?
Ja, eigentlich aber chronologisch.
Ah.
Von wegen Prägungen. Ja. Denn die findet ja Nadis nach statt.
Ja.
Also, darum wäre jetzt mein Platz 2 wäre eben der nächste Film, den ich eben auch als kleiner Bub gesehen habe. Und das war Andrei Rublev von Tarkovsky.
Посмотреть пришел.
родная, терпит. Все вытерпит.
Das ist ja ein gewaltiges Epos und ja, ich kenne den Film jetzt auch, wie ich den schon mehrmals habe geschaut, nach bis nach. Aber als ich den das erste Mal habe gesehen, dass ich auch einfach so einzelne Sachen, Szenen und Bilder, die sich mir so stark eingeprägt haben, dass ich die bis heute nicht mehr vergessen habe. Und das erste Mal war das mit dieser Ballonfahrt. Der Film spielt irgendwie in Russland, so im Mittelalter. Und da baut sich einer so einen Ballon und danach geht er fliegen und die Kamera geht mit. Und das sind für mich die allerersten Luftaufnahmen, die ich gesehen habe in meinem Leben. Ich bin ja noch nie einen Flug geflogen oder so und eben in Deutschland aufgewachsen im Ruhrpott, dort ist alles flach, dort hat es keine Höhen und so. Und da habe ich das erste Mal die Welt von oben gesehen, in diesem Film. Und das hat mich so, wow, gepackt und mitgenommen, unvergesslich. Und prägig insofern ist dann gewesen für später, dass wenn ich an fremde Orte gereist oder so, ist dort, dass ich immer als etwas vom Allerersten einen möglichst hohen Punkt habe gesucht, um mir die ganze Sache mal von oben anzuschauen. Barcelona von oben, Paris von oben oder egal.
Brügge hat es ja leider nicht geklappt,
gell? Brügge ist voll in die Hose. Und das ist ja eben, das ist ja wirklich fatal gewesen. Mhm. Ist ja kein grosses Kaff, aber ich so verwinkelt wie ein Labyrinth. Wir sind dort zwei Tage gewesen. Mhm. Ich hab null Checking gehabt, jeweils vorzu, wo und wie und was und wo ich bin. Man hat auch gewusst, wenn man in eine gleiche Richtung läuft, kommt man irgendwann nach einer Viertelstunde, 20 Minuten kommt man aus der Stadt raus. Aber wo ich vorzu war, ich hatte null Checking gehabt. Also wirklich wie in einem Labyrinth.
Du bist noch nie in Sevilla gewesen, in dem Fall, oder?
Doch.
Ja.
Aber dort, ja,
dort nur. Dort denkt es mir eben noch fast schlimmer als zu Brügge.
Dort bin ich nur kurz eine Stunde gewesen, oder zwei.
In dem Fall auch nicht auf einem Turm, wo du hast die ganze Stadt anschauen
können. Nein, dort habe ich irgendwie eine Batterie gekauft. Ja, keinen Stadtbummel können machen. Das war mehr so geschäftlich gewesen. Ja.
Das finde ich jetzt sehr schön, wie du das sagst, dass der Film dich dazu inspiriert hat, beziehungsweise, dass du dann wirklich jeder Stadt auf den höchsten Punkt gehst.
Ja.
Und der hat mir nämlich die Orientierung dann schon so...
Ja, der hat mich auf Vogelperspektive gebracht. Die Sachen von oben. Und dann hat man eine Übersicht, ja. Und dann sieht man ja von oben so markante Punkte. Und dann, wenn man unten rumgeschalpert, als Frosch, mit Froschsicht, und sieht dann die Merkpunkte, dann weiss man auch aus dem Gedächtnis wieder ungefähr, dann, wo man ist und findet sich besser zurecht, ja.
Jetzt kommt etwas ganz völlig anderes, aber bist du jemand, der gerne so Google Earth-mässig so auf das Zeug schaut?
Ich schaue gerne...
So Satellitenaufnahmen?
Ja, ich schaue gerne Luftaufnahmen. Mhm. Ich habe mich stundenlang mit Atlanten vertölen, dort quasi so virtuelle Reisen machen an fremde Orte. Und was auch noch so Steckenpferd von mir ist, das ist... Panoramabilder oder so von fremden Städten, dann zu erraten, was für eine Stadt das ist. Ja, das ist wirklich so ein Hobby von mir. Und dann geht es, dann schaut man und dann geht man vielleicht auch wieder ein bisschen Bilder suchen, bis man es dann herausgefunden hat, zum Beispiel amerikanische Filme, amerikanische Städte sehen ja großteils immer sehr, sehr gleich aus. Oder? Und wenn es dann nicht gerade New York ist oder Los Angeles oder so, sondern irgendwo im Mittleren Westen oder vielleicht sogar auch Kanada, dann auf die Suche gehen, wenn man den Film gesehen hat, schnell wieder irgendwo zurückspulen, ein Standbild zu nehmen und dann schauen, Bilder zu finden, ein bisschen raten, Städte anschauen, vergleichen und dann, bis man es draussen hat, und dann, dann ist das wie so ein kleiner Lottogewinn oder die Lösung von einem Rätsel. Das mache ich gerne, so Zeug, ja.
Und jetzt sind wir fast ein bisschen davon weggekommen, aber man merkt die Prägung, die der Film hatte. Aber ich habe den Namen vom Film schon wieder vergessen, vor lauter Ausführungen. Kannst du vielleicht nochmal sagen, und vielleicht findet man da irgendwo, dass man da auch mal schauen könnte, dass man versteht, wo das die Faszination für dich auch hat angefangen.
Das ist eben Tarkovsky, Andrei Rublev, das ist so die Lebensgeschichte von einem Mönch, von einem Ikonenmaler, dortzmal, wo du durch das alte Russland reist und verschiedene Erlebnisse hat. Und die werden dann so ein bisschen, fast so ein bisschen dokumentarisch werden die beschrieben, aber halt schon filmgerecht, sehr poetisch, sehr opulent, mit schönen Bildern. Und In diesem Film waren dann noch zwei weitere Sachen gewesen, wo mich auch, wo auch so Wow-Effekte waren. Da steht auch mal irgend so ein Dorfgemeinde, die wollen eine neue Glocke machen. Und zwar ein riesen Ding. Und das ist im Mittelalter, oder? Und dann siehst du mal, wie so eine Glocke gebaut wird. Und einfach die ganze Bevölkerung, alle müssen dort mithelfen. Ein riesen Haufen Leute und alle müssen den mitbauen und so. Und der Glockenmacher, der stirbt irgendwie. Und dann sind die Hilfling, der sagt, ja, er könnte das. Er hat ja mitgelernt und so. Und dann geht es eben auch darum, die Glocke muss ja gut tönen am Schluss. Und er macht einfach so, Handgelenk mal Pi, sagt er da, so und so viel Material braucht man und dann müssen sie Zeug holen und einschmelzen. Und er will dann auch noch mehr selber. Und selber teuer und so. Und die sagen, boah, aber wenn es in die Hose geht, also wenn es dann stirbst, oder, dann wirst du hingerichtet. Und das, die Sache. Am Schluss gelingt es dann tatsächlich. Und dann ist es auch wie eine grosse Erlösung, wenn dann die Glocke angeschlagen wird. Das ist so, boah, auf so einen Moment, da läuft es dir gerade kalter Rücken ab. Aber was so beeindruckend ist, einfach gewesen, dass das ganze Gewusel und wie die Glocke gemacht wird und das Ganze drumherum, so gewaltig. Das ist noch die zweite Szene gewesen, wo mir so ist geblieben. Und die dritte ist dann noch gewesen, wo die Tataren ein Kloster überfallen. Und dann sind auch da die Priester und so, und das sind auch, die haben ja auch gerne so ein bisschen die Leute ausgenommen und Gold geschäffelt und im Luxus gelebt. Und die Tataren, die haben dann eben einen von denen bestraft, weil er so goldgierig war. Dann soll er doch das Gold gerade saufen. Und dann haben sie dann flüssig das Gold in Rache geleert. Und das hat mich auch so, oh, ist noch krass. Und das Verrückte ist eben, du bist ein kleiner Bub und es ist ja unglaublich schrecklich. Das dürfte ich heute ja keinem Kind mehr zeigen. Aber du schaust das so und denkst, ja, ist einfach krass. es kommt da ganz anders rein, weil es ist eine Kriegsszene. Und irgendwie im Krieg ist ja das ganz normal, die Grausamkeiten. Darum ist eigentlich Wendeltreppe viel, viel schlimmer gewesen, weil dort ist Mord gewesen. Oder ein Mörder, der Opfer sucht und die. Das ist etwas Fürchterliches. Aber im Krieg ist es ja irgendwie ganz normal, oder?
Das ist ja auch recht perfid, und gell, dass man sich
das wird ganz anders. Also auch schon als Kind tust du das ganz anders bewerten und einordnen.
Das ist interessant.
Aber einfach die Idee, jemandem flüssiges Gold in Rachen zu gießen, das ist schon, ja, so Zeug sieht man nicht alltag. Und das hat mich schon, das ist mir dann auch noch geblieben. Und dann sehen wir, der Film geht natürlich über 2 Stunden und da kommt noch vieles vor. Aber was mir eben so geblieben ist, vom ersten Mal aus frühester Zeit, sind eben die 3 speziellen Szenen. Mhm.
Also ich finde, du hast das wunderbar Episode schön beschrieben. Also ich kann mir das so richtig vorstellen, obwohl ich den Film nicht gesehen habe. Es lustet mich so richtig, den mal zu schauen.
Tarkovsky muss unbedingt gucken, und zwar am besten gerade alle. Er hat ja nicht so viel gemacht, aber diese alle sind alle super.
Das hast du mir ja dann, nachdem wir mit John Carpenter Folge aufgenommen haben, hast du mir das schon nachgelegt, wo wir so ein bisschen über unsere Lieblingsregisseure haben geredet. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, aber jetzt nach dieser Folge hier verspreche ich, hole ich das nachher, unbedingt. Machen wir weiter mit meinem Platz 3.
There was me, that is Alex. And my 3 droogs, that is Pete, Georgie and Dim. And we sat in the Corova milk bar, trying to make up our razoodocs, what to do with the evening. The Corova milk bar sold Milk Plus, which is what we were drinking. This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultra-violence.
Wenn Musik einsetzt, weisst du es. Weisst du was, oder?
Clockwork Orange?
Ja. Hättest du jetzt nicht damit gerechnet, gell, dass der kommt? Nein. Ich habe auch lange nicht davon ausgegangen, dass der auf die Liste kommt.
Ja.
Und gleichwohl hat mich der geprägt. Und das ist jetzt einer von diesen Filmen, das haben wir im Vorgespräch kurz angesprochen, das habt ihr alles gar nicht gehört, aber das ist einer von diesen Filmen, den habe ich nur ein einziges Mal gesehen. Und der hat mich geprägt durch das einzige Mal, wo ich den gesehen habe. Ich glaube, da bin ich noch im Gimmer gewesen und wir hatten dort eine Bibliothek mit DVDs. Und dort ist der Clockwork Orange in dieser Grabbuchkiste gsi. Und ich wusste, dass du ein grosser Kubrick-Fan bist. Und Clockwork Orange ist ja, glaube ich, so einer von diesen Filmen, wo man sagt, ist einer der besten von Kubrick. Und dann habe ich den mal ausgelernt und hier geschaut, noch im älteren Haus zu Büren. Und das ist mir echt eingefahren wie eine Sau. Einfach allein die ganze Story, wie die Jungs unterwegs sind, weil die, ja, sagen wir mal, so ein bisschen kriminell. Also ein bisschen kann man, glaube ich, weglassen. Sie sind kriminelle Jugendliche, die sich ein bisschen austoben und so, und zum Teil recht unschön. Und das habe ich auch so ein bisschen in Verbindung bringen mit gewissen Sachen, die in meiner Vergangenheit stattgefunden haben. Nicht, dass mir irgendwie Vergewaltigung oder so etwas, das wäre bei uns nie passiert. Aber wir haben auch so das Gesetz ein bisschen überschritten, je nachdem. Und dann, wie sie mit dem Alex, dem Protagonisten, dann umgehen, oder? Wenn er dort von der Obrigkeit quasi gefügig gemacht wird mit ihren Mitteln und so. Und ja, das ist mir dann so richtig eingefahren, weil ich so ein bisschen gemerkt habe, ja, klar wird es nicht eins zu eins so gemacht jetzt in unserer Gesellschaft, aber es gibt recht viele Parallelen, wo ich muss sagen, ja, irgendwie ist es schon nicht ganz so abwegig, was dort in diesem Film erzählt wird. Also natürlich halt auf eine metaphorische Art und Weise, aber das hat mich bis heute irgendwie begleitet und auch so ein bisschen in meiner Weltsicht ein bisschen geprägt.
Ja, ja. Der Film war schon auch sehr, sehr krass gewesen, ja. Der war ja am Anfang auch fast noch so ein bisschen indiziert gewesen. Man hat abgeraten, den zu schauen, wegen eben Ultraviolence. Mhm. Sie nennen das ja auch selber. Irgendwelche Jugendlichen, die eigentlich so aus purer Langeweile so ein bisschen die Gewalt frönet und das so irgendwie cool findet, sodass sich auch mächtig fühlt und ja. Und der andere wird dann eben von Staatswegen wird er umgestülpt mit gleichen Methoden, mit ähnlichen Methoden. Die machen dann eben mehr so Hirnwäsche. Mhm. Ja. Und das ist überhaupt nicht abwägig.
Nein, gar nicht.
Ja, wenn du sagst, es wird nicht so krass gemacht, das ist schon klar, dass sie hier die Leute nicht nehmen und die Augen aufsperren und mit Bildern bombardieren, das sind wahrscheinlich Einzelfälle. Das macht mit Geheimdienst und Militär und so und das MK-Ultra-Zeug. Ja, aber auf subtile Art läuft das natürlich hier bei uns über Medien.
Ja.
Oder? Immer das Repetitive, irgendwelche Lügen immer wieder wiederholen, bis man es akzeptiert. Ja, es ist ja so.
Und vielleicht muss ich jetzt hier gleich noch schnell betonen, eben, ich habe gesagt, ja, auch so ein bisschen gewisse Sachen, also es ist nie mal so krass wie in diesem Film, also wir haben ja nie Menschen direkt angegriffen, bei uns ist es halt wirklich so ein bisschen genau das so gewesen, oder man muss so ein bisschen Grenzen ausloten, mal schauen, was drin liegt und blablabla, und dann ist so das Erfolgserlebnis, weil du das Gefühl hast, jetzt habe ich da irgendwie etwas kaputt gemacht und niemand hat es mitbekommen, so. Und dann wirst du dann so mit der Realität konfrontiert, wo du dir mal so ein bisschen Gedanken machst über die Sachen, die du hast geleistet und so. Und ja, hier in dem Fall ist es halt dann, ja, man muss eine Fügung machen, der Bursch, weil er halt einfach von sich aus, glaube ich, nicht irgendwie Erkenntnis hat gewonnen. Und auch ganz krass habe ich dann die Szene gefunden, wo er ja wieder rauskommt und er seine ehemaligen Freunde als Polizisten auftreten.
Genau,
und ich dann auch so gedacht habe, Scheisse.
Weißt du? Ja, aber da hat der Kubrick natürlich schon einen Finger drauf gelegt. Ja. Weil, ja, zum Beispiel Frank Zappa hat ja mal gesagt, ja, wenn du gute Armee willst, dann nimm doch einfach Schwerverbrecher und Psychopathen, die sind am effektivsten, oder? Und da sind sie am richtigen Ort, sich auszutoben. Und wenn man jetzt schaut, eben so, es gibt ja Prügelpolizisten und Leute, die sagen, ja, der ist nur Polizist geworden, damit er ohne belangt zu werden kann, seine Gewaltfantasien ausleben, er hat schon auch ein bisschen etwas, also kommt vor. Und das hat er alles mal gezeigt. Das ist schon noch recht hinterlistig und raffiniert gewesen. Und eben, die Unheilbar, die haben ja dann quasi so wie noch quasi als Wohltat für die Gesellschaft oder einen Unheilbaren oder einen Unverbesserlichen, statt ewig wegzusperren, halt einfach umzustülpen. Das macht man heute vielleicht mehr so auf chemische Art. Sanfter, aber die Idee dahinter ist ja genau die gleiche. Ja.
Da können wir auch zu einer Szene von einem anderen Film sehen, wo so ein bisschen das hineinspielt. Einer flog über das Kuckucksnest. Ja. Das wäre auch so einer, der vielleicht auch noch in so eine Liste reinpassen würde. Aber für mich ist es wirklich der Clockwork Orange. Und lustigerweise halt, ja, ein paar Mal gedacht, ich wollte jetzt den wieder mal schauen, habe es aber dann genau aus dem Grund nicht gemacht, weil ich habe den noch so präsent, obwohl das schon ewig her ist, als ich den gesehen habe und wie mich der auch begleitet, auch im Alltag. Und darum lasse ich das, glaube ich, einfach sein. Ich weiss nicht, ob ich den jemals wieder einmal schaue, weil der begleitet mich einfach von dem ersten Moment an, wo ich den gesehen habe. Und das hat dann so einen Einfluss gehabt und darum lenkt das, glaube ich, für mich irgendwie für das Leben.
Gut, was auch noch drin ist im Clockwork Orange, das ist eigentlich die witzigste Sexszene aller Zeiten.
Ja gut, ja, die so ein Zeitraffer.
Ja, das ist auch eine lustige Idee gewesen, ja.
Die, wie gesagt, mir ist irgendwie alles von diesem Film noch präsent, obwohl das schon so lange her ist. Und das ist krass.
Ja.
Weil ganz viele Filme, die du heutzutage schaust, das ist so, schau hin, geh vorüber, eine Woche später weißt du gar nicht mehr, was ist da genau passiert. Und da ist einfach immer noch so krass von A bis Z einfach präsent.
Ja, und auch so der Habitus, wie sie haben, und auch ihre Insider-Jargon. Also, heute sagt man dem Jugendsprech, oder? Mit dem eigenen Jargon und irgendwelche Wörter. Jedes Jahr gibt es wieder neue Wörter und dann kannst du das auswendig lernen. Und zwei Jahre später bist du schon wieder nicht mehr up to date. Ja.
Es gibt so viele Sachen in diesem Film, die man wirklich kann übertragen auf unsere Gesellschaft.
Das ist vorweggenommen eigentlich. Ja. Und heute ist das gang und gäbe.
Darum schaut den Film unbedingt mal. Er ist nicht ganz so einfach verdaulich, würde ich mal sagen, aber als Filmfan.
Er ist schwer zum Aushalten.
Ja. Aber einfach wirklich, also wenn ihr ein bisschen etwas von Filmen haltet und so, dann gehört der von mir aus gesehen einfach wirklich unbedingt auf die Schaugliste. So, die Platz 3.
Ja, jetzt wären wir in der Mitte. Ich hoffe, sie du hinterst. Platz 3, das ist dann schon ein bisschen später, da bin ich jugendlich gewesen. Und da würde ich mal sagen, die 3 Tage des Kondors.
This is a major.
This is Joe Turner.
Identification?
My name is Turner, I work for you, now listen.
Identify yourself.
What is your designation?
Condor.
Das ist so eine Art Agentengeschichte, da geht es um Geheimdienste und was man bislang so hat gesehen, dass sie da so witzige Sachen, eben so James Bond halt oder Agentenkomödie oder Pipapo, wo es immer darum geht, ein Held besiegt einen Bösewicht, der die Welt beherrscht und so weiter. Und,
das ist ein einfaches Schema,
so,
wie man
so irgendwie erzählt hat. So eine fetzig verzählte Geschichte, so wie ein Heldenepos. Und was in dem Film war, das ist einfach seine unglaubliche Authentizität. Das heisst, du siehst mal, wie das im Alltag ist, die Geheimdienstarbeit. Und wie grusig, das hat man ja nicht gewusst. Oder man wächst ja auf und es wird einem die heile Welt erzählt und alle sind nett und lieb und alle man hat Staatskunst, das ist alles super und man hat da Moral und Pipapo und dann sieht man, aber die huren Geheimdienste, wie die, dort wird ja auch das Wort erwähnt, CIA wird ja als Firma bezeichnet, was schon mal auch noch witzig ist. Also Firma, ist dran, das Geschäft zu machen, tatsächlich. Und wie dann die einfach so ihre Süppli kochen und, ja, jetzt im Nachhinein betrachtet kann man sagen, eben, die machen Geopolitik und arbeiten hinter den Kulissen und hauen ihre eigenen Leute in die Pfanne. Und das hat dann eben auch das Weltbild ein bisschen erschüttert, dass es eben nicht so ist, wie es vordergründig dargestellt wird, wie man es lernt im Religionsunterricht oder im Geschichtsunterricht oder so, sondern dass einfach hinter den Kulissen einfach, dass es einfach huere grusig zu und her geht. Und dann am Schluss kommt ja dann eben aus, dass die eigentlich nur so, eben quasi so ihre Spiele spielen. Und das, was dann der Hauptprotagonist, der Held, der Robert Redford, aufdeckt oder hinter was er kommt, ist ja dann, dass sie irgendwie im Nahen Osten dort ein bisschen hinter das Öl wollen. Und das 1975. Da ist aha, eben Öl nicht kaufen, sondern stellen. Und dann, ja, hat man den Film gesehen und 20 Jahre später, in den 90er Jahren, gehen die Kriege los im Nahen Osten. Irak wird überfallen zweimal und Iran, der Staatsstreich von der CIA, um dort ans Öl zu kommen und plötzlich, einfach so, ja. Und dort mal eben erschüttert das einem. Ich würde sagen, die Wirklichkeit ist ja ganz anders, als dass sie einem erzählt wird. Und dann dann wird man plötzlich hellhörig und vorsichtig. Und wird dann ein bisschen gleich wie der Hauptdarsteller und fängt an, gewissen Leuten nicht mehr so zu trauen.
Das. Man schaut bei gewissen Sachen halt einfach ein bisschen genauer her und fragt sich, was eigentlich dort dahinter steckt.
Ja, und entwickelt dann ein kritisches Denken. Ja. Das ist das. Das ist jetzt einer von diesen Filmen gewesen, wo ich mich mal erinnere, wo das eben auch angelöst hat, primär mal kritisch die Sachen anzuschauen. Egal, was daherkommt. Auch eben zwischen den Zeilen oder bei den Nachrichten zu schauen, was wird eben verschwiegen bei dem, was sie erzählen.
Obwohl ja vielfach auch würde sagen, dass manchmal nicht unbedingt Böswilligkeit noch dahinter steckt, sondern weil sie halt manchmal zum Teil auch einfach gar nicht genauer wissen oder gar nicht genauer wissen vielleicht auch. Das ist ja auch so, ich meine, das ist auch so ein Schutzmechanismus, den man sich so ein bisschen aneignet, oder ja, für das Leben überhaupt irgendwie können zu kommen.
Ja, man ist ja als Rädchen in der Maschine und die einzelnen Rädchen wissen ja nicht,
was das andere Rädchen macht.
Genau, ja. Es gibt ja einen Haufen Leute, die meinen, sie arbeiten für eine gute Sache. All die, die da für das WEF da zutragen und so, denken, ja, das ist für eine gute Sache. Aber die eigentliche Absicht dahinter erkennen sie ja gar nicht. Was eben die dann ihre Spiele spielen, was die wirklich für Pläne haben.
Ich finde es krass, wie viele Parallelen das jetzt der Film, den du gesagt hast, zu dem, also zu meinem Platz 3 hat. Aha. Das ist eigentlich schon noch so Gedanken, die man sich bei beiden Filmen, glaube ich, machen kann. Wo ihm so ein bisschen vor Augen führen, dass man dort vielleicht manchmal so, ist ja schön, was man da geboten bekommt, aber vielleicht sollte man zwischendurch auch mal so ein bisschen über den Tellerrand schauen und vielleicht mal sich die Frage stellen, was da eigentlich genau dahinter steckt. Okay. Das war jetzt schon recht tiefgründig gewesen. Ich kann dir jetzt versprechen, bei meinem nächsten Film wird es nicht ganz so tiefgründig wahrscheinlich.
I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz.
Call me Marvin. Put it there. That your son?
No, it's my stunt double, Cliff Booth.
Last night, we watched a Rick Dalton double feature. All the shooting. I love that stuff, you know, the killing.
A lot of killing.
Anybody order fried sauerkraut? Can you not see bastards?
Ich bin ja schon ewig ein Filmfan. Und vor, was ist das jetzt, 4 Jahren, hat es einen Film gegeben, wo ich bei dir gehockt und gedacht habe, genau aus dem Grund. Und das ist Once Upon a Time in Hollywood. Das ist lustigerweise einer von den neueren Filmen, der mich geprägt hat. Weil ich bin dort gehockt und so, genau, ich liebe einfach die Filme und wie das in diesem Film dargestellt wird, das hat mich näher geprägt, indem dass ich mich habe bestätigt gefühlt. Ja, ich glaube, man ist nicht irgendwie verkehrt, wenn man gerne Filme hat, sondern der hat mir so wie bewiesen, ja, es ist okay, wenn man Filme gerne hat und das so zelebriert. Und das hat für mich den Film auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, ob du den jetzt mittlerweile mal hast gesehen hast. Ja. Ich habe dir den etwa 20 Mal empfohlen.
Du hast mir den so manchmal empfohlen, bis ich ihn endlich mal geschaut.
Und hat auch die Erwartungen, die du hast, wahrscheinlich nicht erfüllen, denke ich jetzt mal.
Ich habe nichts erwartet. Ich bin ein bisschen abgekommen von dem Tarantino-Zeit. Ja. Da ist ja, was ist das gewesen? Inglourious Basterds. Mhm. Den habe ich scheußlich gefunden. Er war in einer idiotischen Geschichtsklitterung. Also den habe ich wirklich völlig verfehlt, habe ich den gefunden. Und dann war er noch Hateful Eight.
Ja, und Django Unchained.
Den habe ich 2-3 Mal probiert zu schauen. Ich habe mich so abgestellt, der hat mich so dermaßen angegödet, der Film.
Habe ich immer noch nicht gesehen bis jetzt.
Und dann bin ich irgendwie, dachte, ja, da kommt jetzt echt nichts Schlaues mehr, das geht jetzt immer so weit. Und du hast gesagt, mal der und so. Dann habe ich dann geschaut und man muss sagen, mal, ist okay.
Ja. Ist okay, also.
Nein, ist okay, weil der macht ja auch ein bisschen Geschichtsklitterung mit dieser ganzen Manson-Geschichte, aber auf eine total witzige Art. Mhm. Das habe ich dann wieder geniessen. Das ist dann wieder ein guter Spagat gewesen. Aber so wie bei Tanz der Vampire, Grusel und Witz, hat er dann eben dort auch so ein bisschen, der Witz, den er reingebracht hat, funktioniert, obwohl es historisch nicht ganz korrekt ist.
Nein, gar nicht, logisch, aber das ist, ich kann auch nicht genau sagen, warum jetzt ich den zu den prägenden Filmen habe genommen, aber es ist echt, Das sind halt so zwei Faszinationen, die sich dort so ein bisschen vereinen, wo einerseits eine Faszination im positiven Sinn ist und andererseits eine Faszination im negativen Sinn. Mhm. Weil ich dann, wo der Film rausgekommen bin, ich gerade so in dieser Manson-Geschichte irgendwie gelandet. Ich weiß auch nicht wieso, aber auch recht mich informiert gehabt, wie das ist gelaufen. Und ich bin immer so, wow, wie hätte das können möglich sein? Wie hätte der Typ so viele Leute können irgendwie korrumpieren, dass die in seinem Sinn dort gehandelt haben? Und er selber hat ja, glaube ich, nicht wahnsinnig viel angestellt. Und wie das dann in diesem Film eingebaut wird, und du weißt ja, wie die Geschichte ausgeht, eigentlich, oder mit der Sharon Tate. Also wir wissen ja, dass dann in dem 69 die Manson-Anhänger dort in die Villa sind gegangen von Sharon Tate und einfach alle umgemetzelt. Ja, und in diesem Film nimmt es natürlich dann eine andere Wendung. Und das war für mich so wie das auf eine Art Genugtuung gewesen, weil ich das nicht begriffen habe, wie das überhaupt hätte passieren können, dann zumal. Und der Film hat mir dann so wie gezeigt, ja komm, auch wenn es nicht so ist abgelaufen, aber irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass es so wäre abgelaufen.
Ja, es spielt aber für den Film eben nicht so eine Rolle, was für eine wahre Geschichte dahinter steckt, weil eben das Sektenmässigen und so, das kommt ja dann gleich auch durch, wie die dem hörig sind und so. Und aber sie werden eigentlich am Schluss als Lachnummern kommen sie raus, oder? Nicht so wie in der Wirklichkeit, aber ob man jetzt die Geschichte kennt oder nicht, ob sie jetzt stattgefunden hätte oder nicht, spielt eigentlich nicht eine Rolle für den Film, weil er zeigt es gleich auf, so ein bisschen die Art und Weise. Das ist gut erkannt und gut dargestellt und ist auch nur ein Teil von dem Film. Der Rest ist ja mehr so, eben so anekdotenhaft über das ganze Hollywood-Treiben.
Das ist ja das, was ganz viel dem Film vorwerfen.
Das ist auch so lustig. Eben die Funktionen von diesen Figuren und wie sie zusammengeschirrt und so. Das ist sehr, 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 sehr witzig gemacht alles.
Du hast ja vorhin vom Schwelgen geredet und das ist das, was ich bei dem Film wirklich kann. Weil ich hocke dort rein in den Film, also ja, man hockt ja nicht in einen Film rein, aber du weißt, wie ich meine, oder? Ich tue den Film rein und ich schwelge einfach die drei Stunden, die er dauert und habe einfach Freude, das auf mich zu wirken, was da dargestellt wird, obwohl man genau weiss, es ist nicht so, dass Hollywood uns dargestellt wird, das ist ja sehr märchenhaft auf eine Art und Weise, aber gleich auch, das ist für mich wirklich so ein Werk, wo, boah, da kann ich einfach schwelgen und ich habe so viel in diesem Film, wo auf mich wirkt und mich irgendwie auch prägt.
Ja, eigentlich schon, ja, für was eigentlich Filme gedacht sind. Von der Absicht her, dass man hineingeht und die Welt drumherum ein bisschen vergisst und einfach im Film sich lässt treiben und nicht nur nebenbei Probleme wälzt oder da irgendwelche Vergleiche ziehen, sondern wirklich abschalten, Film geniessen. Und von dem her ist er gelungen. Er ist nicht der beste Tarantino-Film.
Ja, welcher wäre bei dir noch? Pulp Fiction?
Die Neuverfilmung von Jackie Brown.
Ah, ja, gut.
Absoluter Liebling, gut, ja. Der schlägt sogar noch Pulp Fiction.
Gut, ich muss sagen, bei Once Upon a Time in Hollywood ist halt da, weil ich dort sehr viel auch von mir selber irgendwie drin kann interpretieren. Gerade so, für ein paar Beispiele, es gibt noch ganz viel mehr, aber ich meine schon, wenn ich Sharon Tate sehe, die so Freude hat, dass sie jetzt in diesem Hollywood so ein bisschen angesehen wird und dann in das Kino reinhockt und den Leuten kann zuhören, wie sie Freude haben, sie dort auf der Leinwand zu sehen, wo ich mich manchmal auch so ein bisschen wieder erkennt, weißt, weil ich meine, ich habe ja jemanden, der ein bisschen exponiert gearbeitet hat im Radio mit Podcasts und so. Und wie du dich freust, wenn du positives Feedback bekommst und so, dort habe ich mich irgendwie drin gesehen. Auch gleichzeitig mit dem Rick Dalton, also DiCaprio, der merkt, er ist langsam so ein bisschen, er hat seine Zeit langsam überschritten, will aber irgendwie gleich noch mitmischen, kann mit dem aber noch nicht so umgehen. Und das sind ja so Gedanken, die nicht mehr wie auch machen, manchmal im Leben, oder? Weißt, bin ich überhaupt noch irgendwie, gut, in dem Sektor, wo ich unterwegs bin ich da überhaupt noch relevant, oder sollte ich mal irgendwie das Feld jüngeren Leute überlassen, die das übernehmen, oder weiss ich was, weißt du, so, das sind eher so Sachen, die ich in diesem Film innen sehe.
Ja.
Und das, vielleicht hat mich wegen dem der Film ein bisschen geprägt, weil das halt so zu einer Situation ist passiert, wo ich ähnlich unterwegs war, wie es vielleicht um Rick Dalton geht, obwohl ich jetzt natürlich noch nicht das Alter erreicht habe, aber dort halt auch sehr viel reinterpretieren.
Ja, das ist gut, ja, weil er eben dann auch psychologisch gut aufgeht, eben ein bisschen zeigt, wie die Leute so ticken, eben die Stars und Sternchen mit ihrem Narzissmus und die eigentlich auch irgendwie nicht wirklich in der Realität unterwegs sind, sondern irgendwie in einer Selbstüberschätzung, eben in dieser Traumwelt, Filmwelt. Aber das dann voll für bare Münzen nehmen Und dann durch das eben auch manchmal tragisch abstürzen, die sie den Anschluss nicht haben. Und wenn man so etwas schaut und dann nachher selber zum Denken angeregt wird und denkt, pass auf, vielleicht geht es mir dann nochmal so, das ist doch ganz gut.
Oder auch die eine Szene, die du ja siehst, wo er ja den Bösewicht spielt in dieser Western-Serie. Mhm. Und dann verkackt er doch seine Texte dort. Geht er in seinen Wohnwagen zurück und denkt so, Gott, damals bist du für einen blöden Huren-Idiot, oder? Ja. Du hast nicht nur ein Whisky sauer oder zwei können trinken, du hast ganze acht müssen auf.
You sitting like a fucking baboon! I hate fucking whisky sauer! I couldn't stop it fucking three or four hours!
Und dann dachte ich, manchmal geht es mir auch so, wenn ich irgendwie denke, so, ja, es ist jetzt lustig, oder? Am Sonntagabend noch ein paar Bier zu trinken mit Kollegen, oder weiss ich was, und dann am Montagmorgen musst du wieder abliefern. Und denke so, Mann, du bist so ein Double, hast du dich nicht ein bisschen mehr zusammennehmen gestern? Weißt du, irgendwie so. Also, das sind recht plumpe Vergleiche, ich weiss, aber das sind auch so die Sachen, die ich halt mir zwischendurch auch ein bisschen drinnen sehe. Obwohl ich mich nie mit einem Rick Dalton würde vergleichen, aber es ist irgendwie so halt, der richtige Film im richtigen Moment gewesen.
Und wir haben alle Momente in unserem Leben, wo man denkt, wir haben es erst nachher gemerkt.
Und das pure Gegenbeispiel ist nicht Brad Pitt, der halt durch den ganzen Film durch irgendwie steig cool unterwegs ist, wo du dann musst sagen, vielleicht solltest du dich manchmal ein bisschen mehr so aufführen wie der. Ja. Weil es ist nicht alles so bierernst, nur weil es so wirkt.
Ja, kann man den Film als pädagogisch wertvoll anschauen.
Das musst du jetzt gar nicht so mit einem ironischen Unterton sagen.
Nein, das meine ich wirklich. Jawohl.
Ja, aber eben, ich sehe halt viel mehr in diesem Film, glaube ich, als ganz viele andere Leute. Und das ist okay. Also, kommen wir zu deinem nächsten Platz.
Ja, das ist eben auch wieder chronologisch, ist das ein paar Jahre später gewesen. Und da ist auch eigentlich nur ein einziger Aspekt von dem Film, der eben dann auch wieder mein Weltbild ein bisschen durcheinander hat gebracht. Wir haben ja vorhin von dem Geheimdienst-Klamauk-Zeug da geredet, oder? Und dann ist Hal Ashby gsi, Being There, der letzte Film mit dem Peter Sellers.
Inches of snow that fell over the whole weekend and the blizzard is called.
Good morning, Louise.
He's dead, Jet. The old man's dead.
I see. It shows.
Because past your reading.
Well, Mr. Chance, I have no alternative but to inform you that this house is now closed. If indeed you have resided here, you have no legal right to remain. You'll have to move out by, let's say, noon tomorrow.
Wo er so ein Gärtner ist, wo irgendwo eben so hinter Mauern für einen reichen Mann dort in dem Garten hat gelebt, für den Garten ist zuständig war und eigentlich nie Kontakt mit der Außenwelt hatte, sondern völlig isoliert, fast doch so ein bisschen wie im Höhlengleichnis. Das Leben so, nur so schattenhaft hat wahrgenommen. Und die einzige Information, die er hatte, seine Erlebnis, hat er aus dem Fernsehen bezogen. So, dort hat er sein Weltbild geschöpft. Dann stirbt der Mann. Und dann muss er dort weg, oder? Weil er verliert seinen Job und dann geht er in die grosse, weite Welt raus. Und er fällt dann eben auf, weil er so speziell und komisch ist und gute Manieren und alles und geratet dann per Zufall so in reiche Kreise und die finden ihn alle so speziell und er bringt dann auch immer seine Gartengeschichte und das ist dann für die so wie Metapher vom Leben, oder? Eben so auf einfache Art erklärt, wie man sich so verhalten und wie man die Sachen so sieht und die fahren total ab. Und was dann eben für mich eine unglaubliche Information ist, zu dem Zeitpunkt als junger Mensch. Es ist dann mal rausgekommen, dass da irgend so ein superreicher, so ein Milliardär ist. Und dann wird gesagt, ja, er ist eigentlich der, der Einfluss hat, der sagt, was der Präsident und so, was da gemacht werden soll. Und dann, hä? Was ist jetzt das wieder Krebs? Also, es sind nicht die Regierenden, die sagen, hey, sondern hinter denen stehen Leute, die sie anweisen, dass die ihre Interessen verfolgen. Und heute nennt man das ja Deep State. Und der Begriff ist trotzdem mal noch nicht geläufig gewesen, aber einfach so, die Information, da gibt es noch höhere Mächte, wie die einem so vorgeführt werden. Könige, Präsidenten und Pipapo. Und dann, einmal leer geschluckt. Und dann, das hat bei mir eben auch etwas ausgelöst. Eben, auch wieder hinter die ganze Sache zu schauen. Und das hat da ist es losgegangen mit mir. Ich habe ja immer gerne gelesen. Und ja, halt Bücher, Romane, selten mal Sachbuch und so. Und da ist es eben losgegangen, mich dem investigativen Journalismus ein bisschen mehr zu widmen. Und habe dann angefangen, Bücher kaufen zu dieser Thematik. Das allererste weiss ich noch, das war noch, bin im Buchladen. Und da war, wem gehört die Schweiz? Das ist jetzt interessant, oder? Da war dann eben eine Auflistung von diesen reichen Familien, Schmidt, Heinis und wie sie alle heissen, die da eben, wo dann quasi eben so reich und mächtig und sie, dass sie eben Einfluss nehmen können auf die Politik und das ganze Tun und Treiben. Ja. Da ist das eben losgegangen.
Und also, der Film ist aus wann?
Der ist, glaube ich, 1979 rausgekommen. Ja, der glaube ich irgendwie im 80er gesehen. Ja. Aber einfach die eine Aussage, da wird man hellhörig. Plötzlich eben, da erfährt man etwas, was man vorher nie gedacht, was einem nie erzählt ist worden. Und dann löst das etwas aus, dass man dann sich dort weiter informiert und geht recherchieren. Das kann natürlich dann eben leider dazu führen, dass man mit den Jahren dann eben zu einem sogenannten Verschwörungstheoretiker wird.
Ja, das ist ja auch wieder, weißt du, so eine, wie soll ich aber sagen, das ist genau der Punkt, der mich manchmal so ein bisschen aufregt, weil man muss ja immer, oder finde ich will jetzt da niemandem irgendetwas aufdrängen oder so, aber man muss ja immer die Absichten von Leuten irgendwie anfangen hinterfragen und probieren zu verstehen, was steckt da dahinter. Und manchmal steckt ja mehr dahinter, als man vielleicht denkt.
Es ist nicht erwünscht, hinter Kulissen zu schauen.
Nicht es unbedingt. Das kommt ein bisschen darauf an, wie man es nachher halt da
interpretiert. Es macht alles ein bisschen schwieriger.
Ja klar, macht es alles schwieriger, weil unsere Welt komplexer ist, als wir.
Es macht Regieren schwierig,
ja,
wenn hinterfragt wird. Ja. Es ist nicht so erwünscht.
Darum sage ich auch immer, hey, wenn ihr etwas hinterfragt alles.
Ja.
Und probiert doch immer die Absicht irgendwie oder auszuloten, die da dahinter stecken. Bei allen. Sei es bei Leuten, die an der Spitze der Regierung sind, aber auch die Leute, die über das berichten, was da hinten dran passiert, was die für Absichten haben. Und dann ziehst du deine eigenen Schlüsse daraus aus dem Ganzen und kannst dein Weltbild formen. Ja. Aber einfach nicht immer nur für ein paar Münzen, was einem da so super auf dem Teller serviert wird.
Genau, ja. Nochmal ganz kurz zurückgekommen auf 3 Tage des Kondors, ganz am Schluss, wo er alles aufdeckt hat, oder? Gibt er ja seine Informationen an die Presse weiter. Und dann da sein Chef vom Geheimdienst, der sagt dann am Schluss, ja, haha, bist du sicher, dass sie es überhaupt veröffentlichen? Bist du dir da sicher?
Und bist du überhaupt sicher, ob das überhaupt stimmt, was du da alles zusammengetragen hast? Ja, das auch wieder,
da kommst du auch wieder auf die Idee. Ja, Gott, stecken die dann auch noch mit unter dieser Decke. Und ja. Aber eben einfach halt denen nicht glauben. Bist schon mal auf der sicheren Seite.
Ja.
Lieber nach eigenem Empfinden gehen.
Was für sich selber richtig und falsch könnte sein. Ja, aber
ja, so ist aber teilweise auch objektivierbar. Gut und böse ist ja irgendwie eine Gefühlssache, mehr oder weniger. Oder moralische Frage. Aber richtig und falsch kann man ja zum Teil objektivieren.
Ja. Bei meinem Platz 1 wird es leider auch wieder nicht so tiefgründig, sondern, ja, sag jetzt mal so ein bisschen oberflächlich, aber gleichwohl ist das ein Film, der mich geprägt hat, wie gesagt, wir reden hier über Filme, die ihn geprägt haben. Was sage ich überhaupt noch?
Jetzt mal ehrlich, das ist unfassbar. So eine Stadt gibt es kein zweites Mal auf der Welt.
Du bist in eine Fantasie verliebt. Wann warst du gestern Nacht zu Hause?
Nicht allzu spät. Ich werde heute Abend wohl wieder eine kleine Wanderung machen.
Wo ist Gil eigentlich hin?
Er läuft kreuz und quer durch Paris.
Ich bin in einer sehr verwirrenden Situation.
Das ist vielleicht eine recht plumpe Prämisse, die der Film liefert, aber für mich gleichwohl mein Platz Nummer 1. Also der Film, den ich würde sagen, der hat mich auch am meisten geprägt. Und das ist Midnight in Paris von 2011 von Woody Allen.
Aha, ja.
Und das Einzige, was man jetzt ansprechen aus diesem Film, ist, du hast den Gil gespielt von Owen Wilson, der mit seiner oberflächlichen Verlobten auf Paris geht und der da irgendwie so mit oberflächliche Hollywood-Drehbücher schreiben und eigentlich würde er ja viel lieber tiefgründige Sachen Verfasser als Autoren wäre auch fähig, so etwas zu machen, merkt aber, dass das überhaupt nicht angesagt ist, was ja auch wieder so ein bisschen in die Gegend geht, oder? Eigentlich möchte man ja etwas, ein bisschen Substanzvolles liefern, aber die Leute wollen halt nur den plump Bullshit. Dann ist er dann in Paris und ihre, dann ist dann noch irgendwie Kollegen von seiner Verlobten unterwegs und so. Und dann verabschiedet er sich mal am Abend und sagt so, ja, ich laufe jetzt einfach ein bisschen durch Paris. Und er kommt so ein altes Taxi vorbei mit Leuten drinnen, die so irgendwie gekleidet sind wie der 20er und sagen, hey, komm, steig ein. Steigt er in das Taxi und er landet er in Paris von den 20er Jahren. Wo er all seine grossen Ikonen kennenlernt, Fitzgerald, der, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, wie heisst er jetzt? Der Autor, Schriftsteller, der alte Mann und das mehr.
Hemingway,
merci. Ja. Hey, nein, das ist jetzt ein ganz doof, jetzt schneide ich den raus. Der Hemingway und so, in sich in diese Fantasiewelt irgendwie, oder in die Fantasiewelt flüchtet, wo er so das Gefühl hat, das ist nochmal so eine Zeit gewesen, wo er im Nachhinein so als romantisch, wunderbar, dann hat doch alles gestummen und so, irgendwie für ihn passt. Und irgendwann später stellt er dann fest, es ist doch nicht alles also auch nicht nur gut gewesen, was dann ist gelaufen. Aber mir geht es eben vielfach auch so, weil, ja, das glaube ich hier in diesem Podcast auch schon angesprochen, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, bei einer falschen Zeit geboren. Und dann denke ich so, bei mir sind es jetzt mehr so die 60er und 70er, wo ich so eine romantische Verklärtheit habe. Ich habe in dieser Zeit nicht gelebt, im Gegensatz zu dir. Und habe so das Gefühl, ah, ich hätte doch viel besser in diese Zeit reingepasst. Und ich rette mich manchmal so ein bisschen, wenn es mir wieder mal so richtig alles zuwider ist, was bei uns heutzutage abläuft, denke ich aber so ein bisschen an diese Zeiten zurück. Wir haben musikalisch und alles. Und das wäre doch eine Zeit gewesen, wo ich besser reingepasst hätte, obwohl ich eigentlich auch weiss, wenn ich jetzt in dieser Zeit unterwegs sein würde, würde es mir auch genau gleich anschiessen wie jetzt. Aber durch das, dass ich sie nicht erlebt habe und mich irgendwie dort rein flüchten kann, habe ich eben genau so die romantische Verklärtheit. Und das, finde ich, bringt diesen Film so recht schön auf den Punkt.
Ja, ich weiss nicht. Also, die 70er Jahre waren schon recht geil gewesen. Also,
ja, weißt du, wenn man es dann auseinanderbeendet.
Da sind die Fenster und Türen offen gewesen, man hat so viel Freiheit gehabt.
Ja, aber weißt du, wenn die Frauen, die nicht die gleichen Rechte hatten und alles so Zeug, weißt du, wenn du dann dort wirklich konkret gehst, schauen, dann gibt es ja auch Sachen, die scheiße waren, ist ja nicht alles gut gewesen, das weiss ich ja auch. Aber,
nicht alles gut, aber es ist viel Freiheit gewesen und moralisch locker gewesen. Und das Einzige, was ich bedauere, ich bin da noch Schulbub gewesen. Ich wäre eigentlich gern schon ein bisschen älter gewesen und hätte ein bisschen selber können bestimmen, wann und wie und was. Aber man hat schon, also man hat sich gut können bewegen.
Ja, also mein Lieblingsbeispiel aus dieser Zeit ist einfach, hey, stellt euch mal vor, wenn ihr die heutigen Charts anschaut, was so am Radio läuft, dann zumal war Led Zeppelin in den Top 10 vor Hitparade, also...
Ja, das war eine unglaubliche Zeit gewesen, musikalisch gesehen, weil eben alle Schleusen offen und eine neue Art von Musik und da haben alle probiert herauszufinden, was ist möglich. Und da sind die grossartigsten Sachen entstanden. Kannst du heute noch hören, ja.
Ich finde, um mal auf den Film zurückzukommen, ich meine, der redet ja nicht von den 70er Jahren, sondern von ihm, der ja in so eine Zeit flüchtet, wo...
Wann spielt denn der Film?
Also er spielt 2011 und er flüchtet dann in die 20er Jahre. Das alte Paris, wo all die Autoren... Das ist halt für ihn so die Zeit, wo er so das Gefühl hatte, das sei auch der Wahnsinn gewesen.
Das war schon wilde Zeit, ja, zwischen den Kriegen. Ja. Wieder auch so ein bisschen offenere Zeit und da hat man es schädigen. Bis nachher wieder die Restriktionen sind. Ja, das muss toll gewesen sein. Ja.
Aber auch er, der Gil, hat ja eine Vorstellung von dieser Zeit, die er ja selber nicht erlebt hat. Wo er das Gefühl hat, ja, dann ist auch wahrscheinlich alles besser gewesen. Wobei man, wenn man dann wirklich in dieser Zeit gelebt hat, auch Sachen hat gesehen, die nicht so okay sind. Darum finde ich es schön, so die Vorstellung zu haben, hey, du läufst irgendwie allein, mitten in der Nacht durch die Strasse, was ich manchmal auch noch so ein bisschen mache. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen bewegen und irgendwie keinen Bock auf irgendetwas. Und manchmal hätte ich mir gewünscht, es käme so ein altes Taxi vorbei und würde mich mitnehmen, längst vergangene Zeit, dass ich dort mal wieder so ein bisschen meiner romantischen Verklärtheit könnte frönen.
Ja. Ja, das musst du probieren, irgendwie auf deine Art zu realisieren. Das geht auch heute noch.
Du hast den Film, glaube ich, nicht gesehen, gell?
Nein, ich habe irgendwann mal aufgehört, wo die alten Filme zu schauen. Ich habe die sehr gefeiert. Wo der ist aufgekommen als Filmemacher, hat ja den Furore gemacht und los, viele witzige Sachen und die habe ich mir alle reingezogen, bis irgendwie, bis an einem gewissen Punkt plötzlich ist mir einfach die Geschwätzigkeit, habe ich nicht mehr vertraut. Es ist einfach zu viel geredet worden. Also Film ist ja nicht nur, also kann ich Radio hören, aber irgendwann ist mir vorgekommen, es ist überbordend. Das ganze Glied, ich habe es nicht mehr vertraut und dann habe ich keine von den alten Filmen mehr geschaut. Erst ganz viel später mal wieder einen neueren, wo da so ein Krimi, wo in London spielt, mit Hugh Jackman.
Scoop.
Kann sein, ich weiß nicht mehr.
Scarlett Johansson.
Der ist noch witzig, ein cooler Krimi, ja. Der habe ich genossen.
Und Midnight in Paris gehört auch für mich wieder so in die Kategorien von den Guten. Weil ich auch nicht, also wenig von all diesen Filmen gesehen, die Woody Allen gemacht hat. Aber den würde ich wirklich zu denen zählen, die mich geprägt hat.
Halt also, wenn man den mal bekommt, dann schaue ich ihn dir zu lieb.
Dann bin ich gespannt, was du davon hältst. Ob du auch das in dem Film siehst, den ich sehe. Weil das ist eigentlich wie bei Once Upon a Time in Hollywood. Das ist halt wirklich sehr subjektiv und ich interpretiere da vielleicht mehr drin, als drin steckt. Aber das ist irgendwie halt etwas, was mir irgendwie auch gut tut. So für meine Lebens- und Weltwahrnehmung auf eine Art und Weise. Und dann kommen wir zu deinem letzter Platz, oder das ist ja bei dir chronologisch aufgebaut und jetzt bin ich gespannt, was da noch kommt.
Ja, das ist wieder ein Tarkovsky-Film aus den 80er Jahren und zwar Das Opfer.
Jeder soll bleiben, wo er ist. Denn es gibt keinen Ort in Europa, der sicherer ist, als der, an dem wir uns jetzt befinden. Auf diese Weise sind wir alle in der gleichen Situation.
Und da geht es darum, das ist irgendwie ein ehemaliger Schauspieler, der lebt da im Landhaus, da mit seiner Familie. Und das war ja da die Zeit gewesen mit Aufrüstung und Overkill. Und irgendwie, mich hat das auch ein bisschen bedrückt, das ständig zu hören da mit dem. Der ganze atomare Bedrohung, da war ja noch Kalter Krieg, noch gewesen, die Endphasen. Und plötzlich ist er irgendwie. Ich habe den Film nicht mehr ganz präsent. Ich habe ihn dort mal gesehen im Kino und seither eben nicht mehr. Ich habe jetzt noch auf das Interview herwählen schauen, aber habe es nicht geschafft. Ich schaue nicht die nächste wieder. Also, so einzelne Details im Film. Ich weiss noch, das ist sehr ein tiefsinniger Mensch, der sich um wichtige Fragen kümmert, eben, was ist Leben, was ist Geist und Materie und alles. Und er ist dann mal am Strand an einem Morgen und plötzlich fliegen da so Marschflugkörper über Köpfe hinweg. Und dann kommt noch irgendwie, im Radio kommt dann die Alarmmeldung, ja, jetzt häschert es, oder? Und man ist nie mehr sicher. Und also quasi Apokalypse, oder? Jetzt ist vier Abend, jetzt geht der Erde kaputt und er ist so dermaßen erschüttert und in seiner Verzweiflung macht er für sich selber ein Gelöbnis, ich weiß nicht, ich glaube er betet dazu die Jungfrau Maria oder irgendjemand betet, er ruft er an und sagt, wenn das ungeschehen gemacht werden, dann bin ich bereit, alles herzugeben, alles zu opfern. Mein ganzer Besitz, meine Familie, alles, was mir wert und wichtig ist, gebe ich her, nur damit es wieder so wird wie vorher. Damit das nicht, also das Geschehnis rückgängig gemacht werden. Dann geht der Film aber irgendwie weiter. Da sind noch Sachen innerhalb der Familien und irgendwie, die finden ihn dann alle komisch und ja, auf jeden Fall, gegen Schluss vom Film kommt es dann eben aus, er verwacht wieder und alles ist ganz normal. Und dann ist es irgendwie so, wie wenn das vielleicht nur eine Vision oder ein Traum wäre gewesen. Aber jetzt kommt der Hammer. Er bleibt konsequent. Er hat das Versprechen gegeben und zieht es auch tatsächlich durch. Und dann lässt die Familie an und so und zündet sein Haus an. Und das ist mir sowas von innen. Das hat mich so unglaublich beeindruckt. Von wegen, eben, das ist dann eben die geistige Welt und die materielle. Und welche ist maßgeblicher, welche ist gewichtiger und wesentlicher? Und er steht dazu, zu dem, für das er sich im Geist entschieden hat. Obwohl das jetzt vielleicht gar nicht ist eingetroffen und nur ein Traum war, möglicherweise, bleibt er aber trotzdem konsequent. Er hat sein Versprechen gegeben und zieht es durch. Und das ist eben auch für mich Gottfried Stotz tatsächlich. Das ist es ja. Weißt du, das Material kommt und geht. Mhm. Es ist nicht ewig und es ist alles vergänglich. Was bleibt, ist wirklich der Geist. Und für das, was du dich entscheidest, das ist wesentlich. Und wenn du da dazu stehst, dann bist du eigentlich auf dem richtigen Weg. Egal, ob du Nachteile hast, ob du Verluste hast, ob es dir missgeht, ob du krank wirst oder verarmst, alles egal. Einfach erzähl, oder? Ist das dann wichtig, dass du zu dir stehst und deine Entscheidungen selber ernst und für wahr nimmst?
Wobei man ja, also finde ich, man muss sagen, die Entscheidungen sind ja manchmal schon modifizierbar. Also weißt du, man muss sich ja immer dem anpassen, was rundherum passiert. Du kannst ja nicht irgendwie an einem gewissen Punkt sagen, so ist es jetzt und es wird nie mehr anders und dann lebst du nach dem. Also klar kannst du so wie deine eigene Doktrinen verfolgen, aber die müssen sich ja auch immer wieder so ein bisschen anpassen.
Ja, auf Deutsch war ja der Film, also er heisst Offred, Schwedisch, das Opfer, aber auf Deutsch übersetzt war es dann eben das Versprechen. Und das hat mich dann eben auch dazu gebracht, äußerst vorsichtig zu werden mit Versprechungen. Und ich sage allen Leuten, ich verspreche lieber nichts, ich verspreche nur noch Sachen, wo ich mir ganz sicher bin, dass ich sie auch wird und kann einhalten. Und wenn eine Entscheidung mal gefällt ist, dann sitzt sie.
Hast du das Beispiel? Würde mich jetzt noch wundern. Etwas Konkretes, wo man der Allgemeinheit noch hier auf den Weg geben könnte.
Ein Beispiel, ja, mal ein Beispiel kann ich jetzt bringen. Zack, ja. Zum Beispiel, wie ist jetzt das, wenn man jung ist, in die Schule geht und alle neuseln einem um und alle finden, ja, und da, du bist zu wenig fleissig oder du hast Flausen im Kopf und pipapo und so. Und dann kommen die Lehrer und sagen, ja, der Bub und so, der macht zu wenig. Und dann gehen sie mit den Eltern reden oder du gehst mit den Eltern reden. Und die Eltern schlösen sich dann auch noch auf die Seite der Lehrer. Und dann bist du doppelt in der Zwickmühle. Also hast eigentlich niemand auf deiner Seite. Und das ist mir auch, das ist etwas, was ich ja meinen Kind, also dir und der Lo und jetzt dem Salomon, immer gesagt habe, los, wenn etwas ist mit Schule, mit Lehrer, scheiß drauf, ich bin auf deiner Seite. Weil, wenn du zu mir kommst und etwas sagst, dann glaube ich dir das. Weil du bist mir näher als irgendjemand Aussenstehendes, der einfach über dich urteilt. Und wenn du Probleme hast, eben mit Autorität oder mit Schule oder mit irgendjemandem, ich bin auf deiner Seite und das verspreche ich dir. Und das halte ich auch ein. Da muss mir niemand kommen und gegen meine Kinder schnüren. Das wäre jetzt so ein Beispiel, das weiss ich und das mache ich und das praktiziere ich.
Das finde ich eine schöne Schlussnote. Das finde ich so richtig schön. Ja, das höre ich gerne. Tipptopp. Ja. Ja, also, dass ich das nicht gewusst hätte, aber es ist schön, das jetzt mal noch so auf Band zu haben. Ja. So, ich glaube, wir sind durch. He?
Ja.
Krass. Ja. Das ist jetzt also wirklich sehr vielseitig und ausschweifend, vielleicht auch ein bisschen gewesen, aber mir hat es auf jeden Fall sehr Spass gemacht. Ja, nicht gewusst auf was das am Schluss rausläuft, wo ich da herbekomme, aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Endergebnis, glaube ich.
Ist jetzt witzig, eben, dass es mal um Film ist gegangen. Weil meistens sind es ja auch einfach Bücher zum Beispiel, oder? Man liest das Buch und ist nachher nicht mehr der gleiche. Also das ganze Denken verschiebt sich in eine neue Richtung, oder? Und, ja, das ist dann das, wo man einfach, ich sage immer, haltet das so im Hinterkopf. Da muss man gar nicht dran denken, das leitet einem dann ganz allein, weil man es verinnerlicht hat.
Ja, wir hätten jetzt natürlich das Medium Film müssen wählen, weil bei mir, bei Büchern auch, es wäre nicht so ausgiebig gewesen. Ja,
schön, dass das auch mit Filmen möglich ist, dass einem Filme so bewegen können, oder? Dass sie einem weiterbringen im Leben, einmal nach persönlicher Meinung.
Du hast vorhin gesagt, man soll keine Versprechen machen, die man nicht einhalten kann.
Habe ich nicht gesagt, man soll. Ich habe gesagt, ich mache das.
Ja, also nicht. Gut. Also ich gut, das sage ich für mich selber. Ich zelebriere das ja auch ein bisschen. Oder das für mich auch so ein bisschen einverliebt, dass ich keine Versprechen machen will, die ich nicht einhalten kann. Aber ein Versprechen mache ich jetzt hier. Ich hoffe, wir können es einhalten. Dass das nicht der letzte Podcast war, den wir jetzt zusammen aufgenommen haben. Weil ich habe das Gefühl, du hast sogar noch ein paar andere Ideen, die man hier umsetzen könnte. Wir haben jetzt schon über John Carpenter geredet, du hast über die Guilty Pleasure dürfen reden, letzten Dezember. Jetzt haben wir über die Filme geredet, die uns geprägt haben. Was wäre noch so ein Thema, das du gerne mal aufgreifen würdest?
Wenn es zum Beispiel um absolute Lieblings
geht. Ah, ja, merci. Ja. Liebe Grüße an meine Mutter.
Es gibt doch auch die Art von Filmen, wo man sagt, ja, yeah, die sind einfach, die schaue ich immer wieder. Mhm. Immer Filme, die einem nie verleiden. Wenn sie einem über den Weg kommen, wenn man die irgendwo sieht, oder Reprise, oder mal im Fernsehen, oder irgendwie, dann schaut man den einfach, wie man ihn kennt, wie man ihn geniesst und viel. Einfach Filme, wo man einfach weiss, die kannst du immer wieder schauen, die werden dir nie verleiden. Solche gibt es da schon auch.
Das ist gut, da bin ich voll dabei. Nehmen wir
da
das auf,
einfach mal wieder so fünf, damit es nicht ausufernd wird. Ja.
Also, das Versprechen mache ich jetzt und ich verspreche euch auch, dass ich das einhalte, das Versprechen. Und dann wird das in absehbarer Zeit irgendwann mal realisiert. Auf jeden Fall, merci vielmals, bist du dabei gewesen. Und wir haben ja mit so einer kleinen, weniger guten Noten angefangen, mit dem Intro-Ton, wo Rocky sein Sohn, sein Bär sagt, was eigentlich alles falsch ist gelaufen in seinem Leben. Und darum würde ich sagen, beenden wir doch den Podcast jetzt so auf eine positive Note. Und dann habe ich mich gefragt, welcher Film zeigt so die schönste Vater-Sohn-Beziehung oder wo ich assoziiere mit der schönsten Vater-Sohn-Beziehung? Und mit dem hören wir jetzt auf. Merci, seid ihr dabei gewesen und bis zum nächsten Mal.
Nach dir, Junior.
Yes, sir.
Okay, that's a wrap.